so, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich wundere mich eigentlich, dass so viele Leute heute gekommen sind bei dem Regen und dem schlimmen Verkehr. Aber ich bin ja schließlich auch noch pünktlich hier. Ich möchte Ihnen heute die Geschichte der Elisabeth erzählen. Und da kommt dann doch immer in allen möglichen Dingen immer wieder die Krankheit vor und eben auch die Besuche in Sanatorien bzw. in Krankenhäusern. Ich fange jetzt erst einmal an. Elisabeth war die Tochter des Wittelsbachers Herzog Maximilian in Bayern und der bayerischen Königstochter Maria Ludovica. Sie wurde zu Weihnachten 1837 in München geboren. Ohne jedes Hofzeremoniell wuchs sie mit 7 munteren Geschwistern auf, im Winter in München und im Sommer im kleinen idyllischen Palais in Possenhofen am Starnberger See. Das erste, jetzt muss ich hier drücken. Wo ist jetzt das Bild? Ach, da. Ich bin schon ganz närrisch hier. Das hübsche, intelligente, nein, zuerst ist Possenhofen. Zurück. So, das hübsche, intelligente, aber sehr sensible und noch kindliche Mädchen liebte die Freiheit und die Natur, also den Wald, den See, das Bergsteigen, das Reiten, vor allem natürlich im Sommer in Possenhofen. Und das ist dieses Schloss, wo die kinderreiche Familie gelebt hat. Dort konnten die Kinder des Herzherzogs natürlich schwimmen und wandern und reiten und alles Mögliche tun. Und immer kamen auch Bauernkinder aus der Umgebung nach Possenhofen, um dort mit den herzoglichen Kindern zu spielen. Es waren also nicht die Verhältnisse, die sich an einem Kaiser- oder Königshof hätten abspielen können. So sprach nun auch die kleine Elisabeth natürlich bayerischen Dialekt wie ihre Geschwister. Wenn der Vater seine Tüchtigkeit im Reiten bewies, und zwar in seinem eigenen Zirkuszelt, was sich ebenfalls in Possenhofen befand, war die kleine Sissi sehr stolz auf ihn und strebte danach, bald auch solche Kunststücke mit ihrem Pferd zu lernen und schaffte das sehr rasch. Was aber die empfindsame Elisabeth verabscheute, war die Jagd. Denn sie brachte es nicht übers Herz, ein Wild zu schießen, da sie Angst hatte, Tiere sterben zu sehen, denn sie war ja sehr tierlieb. Jetzt kann ich aber, glaube ich, ja, das ist jetzt die junge Braut in der Hand und im Haar, sehen Sie, da hat sie weiße Rosen, das sind also die weißen Rosen der Unschuld. Elisabeth war 15 Jahre alt und noch sehr kindlich, als der junge Kaiser Franz Josef sich bei einem Besuch in Ischl in sie verliebte und um ihre Hand anhielt. Das war nicht vorgesehen, denn eigentlich sollte ihre ältere Schwester Helene, und das kommt ja auch in den Sissi-Filmen vor, Kaiserin von Österreich werden und wurde auch dementsprechend erzogen. Die kleine Sissi aber war wild aufgewachsen und nun völlig hilflos und sehr ängstlich, denn sie war ja keineswegs darauf vorbereitet, Kaiserin des Habsburgerreiches zu werden. Ihr Abschied von Bayern, den Eltern und den Geschwistern war für das Mädchen sehr, sehr schlimm. Aber, so heißt es dann in den Büchern, einem Kaiser gibt man doch keinen Korb. Das heißt, sie hatte keine Möglichkeit, wegzugehen. Das ist jetzt dieses Verlobungsbild der beiden am 24. April, das heißt, das könnte auch schon das verheiratete Paar sein. Hat sie dann noch weiße Nelken? Nein, ich weiß nicht. Am 24. April 1864 heiratete die schüchterne junge Elisabeth in der Wiener Augustinerkirche mit großem Pomp den 7 Jahre älteren und sehr verliebten Kaiser Franz Josef. Die anwesenden Verwandten und Aristokraten aber glaubten nicht daran, dass dieses schüchterne, ängstliche Mädchen wirklich eine tüchtige Kaiserin werden könne. Und Elisabeth, die bereits als Kind gerne dichtete, sie hat ja auch dann später ein Riesenbuch mit Gedichten hinterlassen. Sie schrieb jedenfalls bereits 14 Tage nach ihrer Hochzeit schrieb sie am 8. Mai 1854 folgendes Gedicht. Oh, dass ich nie den Pfad verlassen, der mich zur Freiheit hätte geführt. Oh, dass ich auf den breiten Straßen der Eitelkeit mich nie verirrt. Ich bin erwacht in einem Kerker als Kaiserin, müssen Sie immer bedenken, und Fesseln sind an meiner Hand und meine Sehnsucht immer stärker und Freiheit du mir abgewandt. Ich bin erwacht aus einem Rausche, der meinen Geist gefangen hielt und fluche fruchtlos diesem Tausche, bei dem ich Freiheit dich verspielt. Das zeigt natürlich dieses große Heimweh nach Possenhofen und zu ihren Geschwistern. Und sie hatte ja auch gar keine Ahnung von dem ganzen Hofprotokoll. Das musste sie ja erst alles lernen. Und man muss sich vorstellen, sie hat ja immer noch in diesem Wiener Dialekt gesprochen und nicht in Bayerisch. Das ist jetzt das inzwischen... hat sie also drei Kinder bereits geboren. Auf dem Bild, das da hing, ist die älteste Tochter von ihr gewesen, die als Zweijährige gestorben ist. Das eine ist die Gisela, die ja dann nach Bayern geheiratet hat, und das Neugeborene war jetzt endlich der Kronprinz Rudolf. Moment, jetzt muss ich... Der wurde eben 1858 geboren und nach dem ersten Habsburger König Rudolf I. im 13. Jahrhundert ebenso genannt als Rudolf. Das Eheglück des Kaiserpaares schwand bereits 1860 nach sechsjähriger Ehe und drei Geburten. Franz Josefs Mutter, die strenge Erzherzogin Sophie, verbot ihrer Schwiegertochter nach wie vor, ihre Kinder selbst zu erziehen. Und Franz Josef fand wie immer alles richtig, was seine tolle Mutter sagte. Die Kinder Gisela und Rudolf wurden nach wie vor unter der Oberaufsicht der Großmutter, nicht der Mutter, von tüchtigen Kinderfrauen aufgezogen, wohlbedacht in großer Distanz zur Wohnung des Kaiserpaares. In der verwinkelten alten Hofburg musste die Kaiserin viele, viele Stiegen bezwingen, um ihre Kinder einmal sehen zu dürfen. Gegen ihre resolute Schwiegermutter Sophie hatte Elisabeth keine Chance, sich um ihre Kinder zu kümmern. Schließlich, nach schweren Differenzen, hilflos und kränkeln, verließ die Kaiserin den Wiener Hof und zog sich zunächst heimwehkrank nach Bayern zu ihren Eltern und Geschwistern zurück. Dann fuhr sie, sehr dünn und schwach geworden, nach Madeira, wo sie der Kaiser wegen der großen Entfernung nicht besuchen konnte. Das war ja wichtig. Sie wollte alleine sein. Ihre Schwiegermutter erwartete nun einen frühen Tod der schwachen Kaiserin und hatte schon für ihren Sohn Franz Josef eine tüchtige Nachfolgerin auserkoren. Also für die tote, angeblich bald tote Elisabeth. Aber Elisabeth, die sich auf Madeira im Kreis einiger Hofdamen und Ehrenkavaliere von den Wiener Schikanen erholte, kehrte nach einigen Monaten als strahlende, junge und selbstbewusste Frau von Madeira nach Wien zurück. Und Franz Josef war verliebt wie nie zuvor. Elisabeth aber schaffte es nicht, die Liebe ihres Mannes zu erwidern. 1866 verlor Österreich in Königgrätz den Krieg gegen Preußen. Der Kaiser musste nun Venetien an Italien abgeben und auch noch andere Gebiete. Und er fürchtete, dass sich die Ungarn von Österreich lösen würden, was dem ohnehin geschwächten Habsburgerreich sehr schaden würde. Das werden Sie sicher wissen, Graf Jula Andrasche, der 1848 geflohen war, also nach der Revolution 1848, ist er ins Ausland geflohen und kam jetzt nun nach Ungarn zurück und war der entscheidende Politiker. Er verehrte Kaiserin Elisabeth ebenso, wie diese ihn verehrte. Also es war eine sehr, sehr wichtige, Paarung kann man nicht sagen, denn sie hatten ja gar nichts miteinander, aber wie auch immer. Er war jedenfalls ein kluger Politiker und ein doch sehr attraktiver und gescheiter Mann. Elisabeth setzte sich nun durch, gemeinsam mit Andrassy und anderen Ungarn das riesige Habsburgerreich in zwei Teile zu teilen, in Österreich und in Ungarn. Elisabeth hatte inzwischen Ungarisch gelernt und kümmerte sich kaum noch um Cisleithanien, also das westliche Österreich. Und jetzt sehen Sie Elisabeth auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit, und zwar als Königin von Ungarn. 1867 wurde in Budapest die Krönung des neuen Königspaars von Ungarn groß gefeiert. Graf Gyula Andrassy krönte in der Kirche beide, Franz Josef wie Elisabeth, und die Ungarn schenkten ihrem neuen Herrscherpaar das schöne, heute noch bestehende Schloss Gödöllő mit weiten Feldern rundum. Die nunmehrige Königin Elisabeth von Ungarn war nun bereit, ihrem Ungarland den späteren König zu gebären. Sie akzeptierte nun ein weiteres, also viertes Kind zu bekommen. Dieses Kind kam 1868, also ein Jahr nach der Krönung in Ungarn zur Welt, bitteschön, nicht in Wien, denn dort fühlte sich Elisabeth sicherer und wohler als am Wiener Hof. Aber das Kind war kein künftiger König von Ungarn, so wie man sich das vorgestellt hätte, sondern wieder ein Mädchen, Marie Valerie. Mutter und Kind blieben zunächst in Gödöllő. Und Elisabeth hatte ständig Angst, wieder bald nach Wien zurückzukommen in die Hofburg. In Ungarn konnte Elisabeth ihre Reitkünste zeigen und mit den Ungarn gleichziehen. In Gödöllő war sie weit entfernt von der Wiener Hofburg, all den Hofbeamten und vor allem ihrer Schwiegermutter. Denn nun war sie die von Ungarn heiß geliebte Königin, die auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit war. Und das sieht man ja auch deutlich. Es gibt sehr, sehr viele Bilder dieser Art, wo sie immer sehr zart und sehr schön aussieht. Sie war nicht nur eine glänzende Reiterin, sondern lernte sehr rasch das schwierige Ungarisch zu beherrschen, worüber sich die Ungarn sehr freuten. Denn bisher haben die Wiener immer gesagt, unsere Kaiserin, die ist ja, sieht ja ganz gut aus, aber sie ist ein Dummerl, sie hat nichts gelernt. Nun na, wenn sie 15 ist und in keine ordentliche Schule gegangen ist, aber sie hat sich doch immer sehr angestrengt, weiterzulernen. Ja, und während seine Frau in Ungarn war, war Kaiser Franz Josef in Wien noch einsamer denn je, und so bemühte sich Elisabeth nach einiger Zeit, für ihren Mann eine Freundin zu finden. Und das war die Schauspielerin Katharina Schratt, von anderen Frauen eher zu schweigen. Das wäre also doch viel zu lang heute Abend. Es kommt das Nächste. Ja, Sie sehen jetzt also hier Franz Josef und Elisabeth, und sie sieht ja sehr kümmerlich aus auf diesem Bild. Er schaut eher freundlich, aber immer noch hasst die Kaiserin den Wiener Hof mit den hochnäsigen Aristokraten, und bald stirbt dann ihre dominante Schwiegermutter Sophie im Mai 1872. Achso. Jetzt kommt eine Passage von drei Besuchen in Spitälern in Wien. Also, wenn Elisabeth in Wien war, hatte sie immer den Drang, in ein Spital zu gehen, um sich dort um die Kranken zu kümmern. Das Wichtige war eigentlich, dass sie nie jemanden bei sich gehabt hat. Sie hat, wenn die Hofdamen sie da bis zum Krankenhaus gebracht haben, hat sie die da draußen stehen lassen und ist immer alleine zu den Kranken gegangen. Und das waren ja keine Kranken, die sie gekannt hat. Es waren arme Leute, die also im Sterben lagen und auch in diesen großen, großen Sälen lagen, wo also oft 40 bis 50 Betten ganz nah beieinander standen. Moment, jetzt habe ich nämlich dazwischen geredet und weiß hier nicht mehr weiter. Die Einige der Wiener Journalisten hatten auf Umwegen von diesen ja heimlichen Visiten der Kaiserin erfahren und daraufhin die Zeichnungen machen lassen. Es kommt jetzt dies und dann noch zwei andere. Zum ersten Bild. Die Kaiserin besucht das Wiener Allgemeine Krankenhaus und geht von Bett zu Bett. Das Besondere dabei ist, dass Elisabeth immer diese Besuche allein machte. Sie tauchte überraschend und ohne Voranmeldung in irgendeinem Spital auf und ließ ihre Begleiterinnen draußen warten. Dann wandte sie sich ganz den Kranken zu, tröstete sie, streichelte sie auch. Sie sehen, sie ist ganz nah bei diesem sterbenden Mann, der da liegt. So wenig sie sonst auch sprach, so warm und freundlich tat sie das mit den Kranken, die sie ja überhaupt nicht kannte. Sie fragte nach ihren Schmerzen und tröstete sie. Und die Patienten freuten sich strahlend über den Besuch ihrer Kaiserin und waren sehr, sehr stolz drauf, von ihr besucht zu werden. Diese Besuche waren nicht selten, denn die meisten Krankenbesuche Elisabeth standen nicht in der Zeitung. Ach so. Ein ähnliches Bild wie zuvor, Elisabeth am Bett eines todkranken Mannes, der im Sterben liegende Kranke war so glücklich, dass die Kaiserin mit ihm sprach, dass er, als sie sich verabschiedete, sagte, jetzt, da ich Eure Majestät an meinem Bette gesehen, habe ich keinen Wunsch mehr. Und er wollte dann sterben. Solche Sätze erreichten Elisabeths Herz weit mehr als alles Gerede am Kaiserhof. Je älter Elisabeth wurde, desto mehr beschäftigte sie sich sehr häufig mit Geisteskrankheiten, die ja, wie Sie vielleicht wissen, in der Familie der Wittelsbacher sehr häufig waren. Sie besuchte nun auch Irrenanstalten, allerdings vor allem im Ausland, wo solche Besuche nicht so leicht nach Wien gemeldet wurden. Meist kam sie ohne jede Voranmeldung, wie hier auch in Wien, unterhielt sich mit den Kranken, sprach vorsichtig mit ihnen und tröstete sie wie immer. Im November 1886 besuchte sie, 49 Jahre alt, auch eine Wiener Irrenanstalt, diesmal in Gegenwart eines Journalisten, der dieses Bild auf die erste Seite der Zeitung brachte. Das ist dieses. Wenn man Elisabeths Gedichte liest, so hatte sie offensichtlich Angst, dass auch sie geisteskrank werden könnte, wie so manche ihrer Wittelsbacher Verwandten. Vor allem aber wollte sie bei ihren Besuchen erkunden, ob die Kranken in den Spitälern auch ordentlich zu essen bekamen und gut behandelt wurden. Und wenn so etwas nicht geklappt hat, da war sie dann natürlich schon sehr energisch und hat dann die Krankenschwestern dazu gebracht, das zu machen. In einem französischen Irrenhaus, denn sie war ja auch sehr viel auf Reisen und sehr selten am Wiener Hof, also in diesem französischen Irrenhaus entstand bei Elisabeths Besuch ein Chaos. Davon gibt es natürlich kein Bild. Eine Geisteskranke, wie ja hier auch, Sie sehen die Kranken, die also verrückt und geisteskrank sind und da so alle möglichen Sachen machen. Also eine Geisteskranke attackierte die Kaiserin und behauptete, sie, also die Kranke, sei ja die Kaiserin und nicht diese fremde Frau. Die Pfleger griffen rasch ein und hatten große Mühe, die Kranke zu beruhigen. Oder bin ich noch nicht? Dann mache ich mal weiter. Nachdem sie bei ihren zahlreichen Reiturlauben in England rasch Englisch gelernt hatte und dann seit der Budapester Krönung natürlich auch Ungarisch fließend sprach, diese Frau hat unglaublich schnell gelernt, das glaubt man gar nicht, lernte Elisabeth nun auch noch Griechisch. Sie engagierte dazu griechische Lehrer, die sie auf ihren langen Wanderungen begleiteten und mit ihr lernten. Das einst 16-jährige Dummel Elisabeth, also Dummel hat man ja am Hof sehr häufig über sie gesagt, hatte sich längst zu einer hochgescheiten, stets lernenden Frau entwickelt, die nicht nur Fremdsprachen lernte, sondern auch ein sehr inniges Verhältnis zu Kranken und Schwachen hatte. Aber das kümmerte am Wiener Hof überhaupt niemanden. Auf Korfu ließ sich Elisabeth das luxuriöse Schloss Achilleon bauen, nur für sich allein. Aber in 2 Jahren verbrachte sie dort nur jeweils 5 Wochen in der Einsamkeit, begleitet von ihrem Griechischlehrer Konstantin Christomanos und natürlich Personal. Bald aber hatte sie keine Lust mehr, einsam in ihrem riesengroßen, teuren, weißen Palast auf Korfu zu leben. Das Haus blieb unbewohnt und die Kaiserin irrte fortan durch Europa von einem Luxushotel zum anderen, vor allem in der Schweiz. In Klammern habe ich jetzt hier geschrieben, nach ihrem Tod kaufte dann ausgerechnet Kaiser Wilhelm, der deutsche Kaiser Wilhelm II., das prachtvolle Haus auf Korfu mit dem riesigen Grundstück. Ja. Und das ist jetzt eine ganz schlimme Szene, denn da liegt der tote Kronprinz Rudolf und die Eltern, wie also die älteste Tochter Gisela, sind außer sich vor Schmerz. Von der Frau oder von dem jungen Mädchen, das er ja getötet hat, ist ja überhaupt keine Rede gewesen, denn man hat sie ja versteckt in Meierling. Also jetzt fange ich hier nochmal von vorne an. Das Kaiserpaar kümmerte sich wenig um den erwachsenen Sohn. Kronprinz Rudolf musste nun, was er seit Kinderzeiten tat, nämlich er musste immer nur von Kinderzeiten an Soldat sein, gegen seinen Willen. Aber er war ein Hochbegabter, der sich vor allem wünschte, studieren zu dürfen. Und diese Hochbegabung hatte er ja von den Wittelsbachern, nicht von den Habsburgern. Aber Franz Josef zwang ihn seit Kindertagen dazu, Soldat zu werden und sonst nichts. Rudolfs Ehe mit Stefanie von Belgien war unglücklich. Rudolf liebte aber seine kleine Tochter Erzschi sehr. Also sie hieß auch, also Erzherzogin Elisabeth, das war verkürzt in Erzschi. Weitere Kinder gab es nicht, da Rudolf wie viele Soldaten dieser Zeit seine Frau mit Syphilis angesteckt hatte und sie daraufhin unfruchtbar war. Verzweifelt und sicher, dass er den Thron sowieso nie besteigen würde, nahm er sich im Januar 1889 krank und müde in Meierling das Leben, wie Sie ja wissen. Da er große Angst vor dem Tod hatte, nahm er seine kurzfristige 17-jährige Geliebte Mary Wetscherer mit in den Tod und schoss sich dann in den Kopf. Bei diesem Bild kniet Rudolfs ungeliebte Ehefrau Stefanie, vor der Leiche. Also das war seine Frau und das die Eltern. Also die Schwester war ja inzwischen in Bayern verheiratet. Rudolfs Tod in Meierling schockierte ganz Europa und vor allem seine Mutter Elisabeth. Die zweite Tote, also Mary Wetscherer, wurde nicht erwähnt, als habe es sie überhaupt nicht gegeben. Fortan zeigte Elisabeth keinerlei Ehrgeiz mehr und wandelte mit ihrer Hofdame Irma Starei, also die Elisabeth ist die Linke und die mit dem Regenschirm ist die Irma, als Mater Dolorosa stets in Schwarz gekleidet, einsam im Ausland umher und sehnte sich nach dem Tod. Aber dichten tat sie immer noch. Und zwar, da habe ich ein ganz kurzes Gedicht, bald bin ich fertig. Für mich keine Liebe, für mich keinen Wein. Die eine macht übel, der andere macht Spein. Also frech war sie schon. Die Liebe wird sauer, die Lieb wird herb, der Wein wird gefälschelt zu schnödem Erwerb. Doch falscher als Weine ist oft noch die Lieb. Man küsst sich zum Scheine und fühlt sich ein Dieb. Für mich keine Liebe, für mich keinen Wein. Die eine macht übel, der andere macht Spein. Hier das letzte, Moment, das war jetzt das letzte Foto der Kaiserin Elisabeth. Was ich Ihnen jetzt eben gezeigt habe, sollen wir nochmal zurückgehen, einmal kurz? Denn sonst komme ich hier durcheinander. Ja, dann fange ich hier nochmal an. Hier ist also das letzte Foto der Kaiserin Elisabeth, die sich in der Schweiz Comtesse de Hohenems nannte. Sie hat überall, wo sie herumgewandert ist, sie war ja kaum noch in Wien, eigentlich überhaupt nicht mehr in Wien, hat sie ihre Codenamen gehabt. in Begleitung ihrer ungarischen Hofdame, also habe ich schon gesagt, Irma Starei. Kurz darauf suchte der italienische Anarchist Luigi Lucchini in Genf ein prominentes Opfer und fand es in der 60-jährigen Kaiserin Elisabeth. Als sie mit Irma zum Schiff ging, erdolchte Lucchini die Kaiserin, also jetzt brauche ich es aber, das ist der Dolch, erdolchte Lucchini die Kaiserin mit dieser dreieckigen Spitzenpfeile, die mitten ins Herz traf. So. Es ist der 10. November 1898. Die verstörte Elisabeth empfand zunächst keinen Schmerz nach dem Stich, eigenartigerweise. Sie ging sogar noch einige Schritte weiter zum Schiff und brach dort zusammen. Das ist also diese Schiffsszenerie. Von allen Seiten kamen Helfer. Elisabeths letztes Wort war: Was ist denn eigentlich geschehen? Sie wusste überhaupt nichts mehr. Das Schiff kehrte nach Genf zurück und die sterbende Kaiserin wurde auf einer Tragbahre in ihr Hotel gebracht, wo ein Priester ihr die Sterbesakramente spendete. Der Attentäter Lucchini wurde gefasst und zu lebenslanger Haft verurteilt. 1910 nahm er sich in der Gefängniszelle das Leben. Sie sehen also hier Elisabeths Totenmaske. Eine doch sehr alt gewordene Frau, sie war ja nur 60 eigentlich, und sehr dünn und sehr hager und sehr ernst und ein sehr bitterer Zug um den Mund, wenn Sie genau hinschauen. Und nun sitzt da der Witwer Kaiser Franz Josef an seinem Schreibtisch und hat seine einst so schöne Sissi in Bildern stets vor Augen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild mit den langen Haaren, die sie so verschlungen hat. Es ist wirklich sehr schön. Franz Josef lebte noch, das wissen Sie ja alle, bis 1916. Also da war er 86 Jahre während des Ersten Weltkriegs. 2 Jahre vor dem Zusammenbruch des jahrhundertealten Habsburgerreiches starb Kaiser Franz Josef, und es war vielleicht ganz gut für ihn, dass er die letzten 2 Jahre nicht auch noch aushalten musste und dann dieses schlimme Ende miterleben hätte müssen. Ich glaube, ich bin fertig. Bin ich jetzt zu schnell oder zu langsam gewesen? Ich weiß nicht recht. Wer kommt denn jetzt? Dankeschön.